Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon für Sie bis Mitternacht, Daniel Heinrich. Unser Blick geht zu Beginn der Sendung nach Belarus. Der Druck auf das Regime Lukaschenko steigt von allen Seiten. Arbeiter streiken, Staatsjournalistinnen und Journalisten kündigen, Polizistinnen und Polizisten laufen über. Wir hören gleich den Bericht unseres Korrespondenten zum aktuellen Stand. Vor der Sendung habe ich mit dem CDU-Außenexperten Ruprecht Polenz gesprochen über seine Erwartungen, Einschätzungen, wie es nun weitergehen kann, wie es weitergehen muss in einem Land, das mit Lettland, Litauen und Polen an gleich drei EU-Staaten grenzt. Das volle Interview mit ihm hören Sie in wenigen Minuten. Die Europäische Union hat ihre Antwort auf die Ereignisse in Belarus heute in Form eines Videogipfels schon gegeben. Die EU erkennt das Wahlergebnis nicht an. Die Einzelheiten im Bericht unseres Korrespondenten in Brüssel. Die Corona-Infektionen, sie steigen in Deutschland wieder, auch aufgrund von Familienfeiern wie Hochzeiten, bei denen man, wie beispielsweise im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen, mit 150 Menschen innen ohne Maske und Sicherheitsabstand feiern kann. Unter anderem Gesundheitsminister Jens Spahn hat dies inzwischen als Problem anerkannt. Die Details im Laufe dieser Sendung. An deren Ende, kurz vor Mitternacht, wie immer, die Presseschau steht. Beginnen wollen wir die Sendung mit dem Videosondergipfel der Europäischen Union zu Belarus. Die Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaja hatte die EU vor diesem Gipfel dazu aufgerufen, die Wiederwahl Alexander Lukaschenkos nicht anzuerkennen. Dem ist die EU nachgekommen. Peter Kapernen über die Hintergründe.
Es war eine schwierige Gratwanderung, die die 27 Staats- und Regierungschefs zu absolvieren hatten. Sie wollten Europas Werte, die Demokratie, die Meinungsfreiheit, die Rechtsstaatlichkeit vor dem Hintergrund der Ereignisse in Weißrussland verteidigen, ohne den Eindruck der Einmischung von außen zu erwecken.
Der Mut derjenigen, die friedlich demonstriert haben, hat uns beeindruckt,
sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel im Anschluss an die dreistündigen Beratungen. Und Ursula von der Leyen griff die Forderungen der Demonstranten in Belarus auf.
The people of Belarus want change. And they want it now.
Die Menschen in Belarus wollten den Wandel, sagte die Kommissionspräsidentin. Und sie wollten ihn jetzt. Die Mittel der EU, zu diesem Wandel beizutragen, sind allerdings begrenzt. Immerhin gab es aus der Gipfelrunde ein klares Signal an die Adresse des weißrussischen Autokraten Alexander Lukaschenko. Der kann in den Augen der EU seinen Machtanspruch nicht auf die Wahlen vom 9. August stützen, nach denen er einen klaren Sieg für sich reklamiert hatte.
Es gibt für uns als Mitglieder des Europäischen Rates keinen Zweifel daran, dass es massive Regelverstöße bei den Wahlen gegeben hat. Die Wahlen waren weder fair noch frei und deshalb kann man die Ergebnisse dieser Wahlen auch nicht anerkennen.
So Angela Merkel. Doch eine klare Forderung nach Neuwahlen vermied die Gipfelrunde. Das hätte zu sehr nach einer Einmischung geklungen. Stattdessen unterstrich Kommissionschefin von der Leyen, dass die EU die Menschen in Weißrussland in ihrer Forderung unterstützt, dass ausschließlich sie den künftigen Weg des Landes bestimmen.
It is the Belarusian people who are demanding a rerun of truly free and fair elections. We support the Belarusian people in them choosing the path they want to have.
Die EU verlangt einen nationalen Dialog über die Zukunft des Landes. Dieser Dialog müsse inklusiv sein, so die Kanzlerin. Alle Kräfte innerhalb des Landes müssten sich daran beteiligen können. Die OSZE, sagte Angela Merkel, könne nach Auffassung der EU dabei eine wichtige Rolle spielen. Deren Einbindung aber verlangte sie nicht ausdrücklich. Deutlicher hingegen die Festlegung der EU in Sachen Sanktionen. Schon in Kürze würden Strafmaßnahmen gegen eine substanzielle Zahl von Mitarbeitern des Regimes verhängt werden, die an der Fälschung der Wahlen und an der brutalen Unterdrückung der Demonstrationen beteiligt waren, so von der Leyen. Die Gipfelrunde verlangte zudem das Ende der Gewalt und die bedingungslose Freilassung aller Inhaftierten. Dass die Gipfelresolution auch von Vorsicht und Zurückhaltung geprägt ist, hat einen Grund. Die EU will Russland keinen Vorwand liefern für eine Intervention in Belarus. Ratspräsident Charles Michel.
The future of Belarus has to be decided by the people in Belarus, not in Brussels, not in Moscow.
Über die Zukunft des Landes müssten die Menschen im Land entscheiden und nicht die in Brüssel oder in Moskau.
Berichtet Peter Kapern aus Brüssel. Von der Brüsseler Diplomatie geht unser Blick nach Belarus selbst, in das Land, das seit den Wahlen von nunmehr 11 Tagen nicht mehr zur Ruhe kommt. Auch heute gab es wieder Proteste. Proteste gegen Machthaber Alexander Lukaschenko. Der zeigt sich derweil unbeeindruckt von dem, was von Seiten der EU gesagt wurde. Florian Kellermann mit den Einzelheiten.
Der noch amtierende Präsident Alexander Lukaschenko gab sich betont unbeeindruckt vom EU-Sondergipfel. Bei einer Sitzung des Sicherheitsrats heute erklärte er: Wer glaubt, die Staatsmacht wackele oder werde sogar einknicken, der täuscht sich. Wir wissen, auf wen wir uns stützen können. Ich habe gar keine andere Wahl, als die verfassungsmäßige Ordnung aufrechtzuerhalten. Sonst werden wir ja aus dem Ausland gesteuert. Lukaschenko stellte die Proteste als vom Westen finanziert und initiiert dar und beschuldigte in diesem Zusammenhang vor allem Polen. Deshalb sei die belarussische Armee an der Westgrenze des Landes in Gefechtsbereitschaft versetzt worden, sagte er. Auch zu den Streiks in Staatsunternehmen äußerte er sich. Ich möchte den Arbeitern meine große Dankbarkeit aussprechen, denen, die sich dem Druck zu streiken widersetzen. Steckt euren Kopf nicht in den Asphalt. Und mit diesen Protestierenden, die euch an den Werkstoren ansprechen, werden wir schon fertig. In einer Mitteilung von Lukaschenkos Büro heißt es, der Amtsinhaber habe dem Innenminister aufgetragen, Unruhen im Land zu unterbinden, vor allem in der Hauptstadt Minsk. Damit ist Lukaschenkos Ton wieder deutlich harscher geworden. Schon gestern hatte er der Opposition vorgeworfen, einen Staatsstreich zu planen. Vertreter der Opposition begrüßten die Entscheidung des EU-Gipfels, das offizielle Ergebnis der Präsidentschaftswahl vor anderthalb Wochen nicht anzuerkennen. Genau das hatte die zentrale Gegenkandidatin von Lukaschenko, Svetlana Tichanowskaja, gefordert. In einer heute Morgen verbreiteten Videobotschaft sagte sie außerdem: Ich habe einen nationalen Koordinierungsrat für Belarus ins Leben gerufen. Er wird die friedliche Machtübergabe leiten durch Dialog. Er wird umgehend zu neuen, fairen und demokratischen Präsidentschaftswahlen aufrufen, unter internationaler Beobachtung. Zur Frage von EU-Sanktionen hatten sich belarussische Oppositionelle dagegen zurückhaltend geäußert. Sanktionen würden im Moment zu früh kommen, erklärte Maria Kalesnikova, Beraterin von Tichanowskaja. Wirtschaftssanktionen würden allen belarussischen Bürgern schaden, sagte sie. Und personenbezogene Sanktionen gegen Mitglieder von Lukaschenkos Regime verschlechterten die Chance auf einen Dialog mit den Machthabern, so Kalesnikova. Der Koordinierungsrat der Opposition, der das Gespräch mit Lukaschenko suchen soll, trat heute zum ersten Mal zusammen und wählte ein Präsidium. Diesem gehört die Literatur-Nobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch an. Auch ein ehemaliger Funktionär des Lukaschenko-Regimes ist Präsidiumsmitglied, der Ex-Kulturminister und spätere Botschafter in Spanien Pavel Latuschko. Indes verstarb in Brest, im Westen des Landes, ein weiterer Teilnehmer der Proteste gegen Lukaschenko, wie heute bekannt wurde. Ein Polizist hatte bei einer Demonstration unter nicht geklärten Umständen mit seiner Dienstwaffe auf den Mann geschossen. Damit gibt es inzwischen 3, nach anderen Darstellungen 4 bestätigte Todesopfer.
Mit Einschätzungen aus Belarus, Florian Kellermann. Am Telefon ist jetzt Ruprecht Polenz, CDU. Unter anderem war er langjähriger Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags. Seit 2013 ist er unter anderem Präsident der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde. Guten Abend, Herr Polenz.
Einen schönen guten Abend.
Die weißrussische Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaja hatte die Europäische Union aufgerufen, die Wiederwahl Alexander Lukaschenkos nicht anzuerkennen. Dem ist die EU in einem Videosondergipfel nachgekommen. Lukaschenko hat sich in der Folge betont unbeeindruckt gezeigt. Und jetzt?
Also zunächst einmal war jetzt auch nicht zu erwarten, dass Lukaschenko aufgrund des EU-Sondergipfels eine besondere Reaktion zeigt. Aber es ist schon wichtig, dass auch die Europäische Union klar sagt, die Wahlen waren nicht nur nicht fair und nicht frei, sondern sie waren auch massiv gefälscht. Wir erkennen das Ergebnis nicht an. Das ist eine starke Unterstützung für diejenigen, die das in Belarus genauso sehen.
Was machen, wenn Lukaschenko all das nicht interessiert?
Das ist die Frage, die sich ja auch alle stellen, die jetzt in Belarus auf die Straße gehen, die in den Betrieben streiken und die sich auch zunehmend aus den Behörden heraus nicht mehr so einig mit dem Regime zeigen, wie das früher noch war. Also bis in die Ministerien hinein gibt es ja erste Absetzbewegungen. Also aus meiner Sicht kann man aus all dem sehen, dass die letzte Unterstützung, die Lukaschenko noch im Staatsapparat hat, auch bröckelt. Und dann ist es eine Frage der Zeit, wie lange er sich noch halten kann.
1 Million Euro, Herr Polenz, soll die Zivilgesellschaft zur Unterstützung erhalten. Unabhängige Medien sollen unterstützt werden. 2 Millionen Euro für die Opfer von Repression und Staatsgewalt. Kann das reichen? Muss da nicht mehr in Gang gesetzt werden?
Man wird sicherlich auch mehr tun können, wenn die Strukturen dazu aufnahmefähig sind. Man muss auf der anderen Seite auch aufpassen, dass man nicht dem Argument Vorschub leistet, und da muss man auch ein bisschen in Richtung Moskau schauen, dass das, was nun wirklich aus weißrussischer Not heraus auf die Straße kommt, dass das quasi vom Ausland gesteuert würde und dass irgendwelche anderen Mächte da ihre Hände mit im Spiel hätten. Das ist, wie wir alle wissen, überhaupt nicht der Fall. Aber man kann durch bestimmte Aktionen jetzt zur Unterstützung der Reformbewegung leicht einen Anschein erwecken, den man auch vermeiden sollte durch kluges Vorgehen. Insofern finde ich jetzt diesen ersten Ansatz, diese ersten Schritte, und Sie haben schon recht, es muss dann noch mehr kommen, auch richtig. Wichtig ist auch das klare Signal der Europäischen Union, keine Gewalt, Freilassung der politischen Gefangenen und breiter Dialog, Stichwort runde Tische, um die Konflikte zu besprechen.
Wie schwierig ist dieser Balanceakt, Herr Polenz? Ich habe bei der Vorbereitung auf das Interview nachgelesen. Belarus ist seit 2009 Teil der östlichen Partnerschaft mit der EU, Ziel unter anderem die Rechtsstaatlichkeit fördern. Das klappt ja offensichtlich nicht. Welche Hebel können in Gang gesetzt werden?
Naja, wenn man sich jetzt anschaut, was sind die Forderungen der Demonstrierenden, dann ist es genau die Forderung nach Rechtsstaat, nach freien, fairen Wahlen, keinen Wahlfälschungen, nach mehr Rechtssicherheit, einem Ende der Willkürherrschaft. Es geht nicht so sehr um die Frage der Orientierung Richtung Europäischer Union oder Richtung Russland. Die Stimmung gegenüber den Russen ist freundlich. Und es geht um einen ureigensten Wunsch der belarussischen Bevölkerung nach Rechtsstaatlichkeit. Insofern, ob das nun auf die Programmunterstützung zurückzuführen ist oder eben auch einer menschlichen Natur entspricht, dass man keine Angst haben möchte vor seinem eigenen Staat, das können wir offen lassen. In jedem Fall geht es der Reformbewegung oder nennen wir es auch der revolutionären Bewegung um Rechtsstaatlichkeit.
Der russische Präsident Wladimir Putin hat mit Angela Merkel schon telefoniert und darum gebeten, eine Einmischung von außen zu unterlassen. Wie groß ist denn die Gefahr einer russischen Einmischung?
Putin steht, glaube ich, vor einer sehr schwierigen Frage. Auf der einen Seite sieht er, glaube ich, auch sehr realistisch, dass Lukaschenko nicht zu halten ist. Auf der anderen Seite möchte er, dass Weißrussland, Belarus sozusagen im russischen Einflussbereich bleibt. Die Frage einer Intervention würde möglicherweise dazu führen, dass sich die pro-russische Stimmung in der Bevölkerung rasch verändert, so wie wir das in der Ukraine auch gesehen haben. Und er steht dann aber auch wieder vor der Frage, ob er es quasi zulassen kann, dass unmittelbar neben Russland ein Staat Richtung Rechtsstaatlichkeit steuert und damit vielleicht Erfolg hat. Bisher hat Putin immer Partei ergriffen, sozusagen für die autoritären Regierungen gegen die Bevölkerung, die sich erhoben hat. Das war in Ägypten so. Und das war in Syrien so, vielleicht auch deshalb, weil er eben der eigenen russischen Bevölkerung keine Beispiele geben möchte, wo man in Russland vielleicht auch fragt, ja, wenn das in Weißrussland geht, warum geht das nicht auch bei uns?
Wenn wir mal ins Land blicken, auf die Bevölkerung, es hat einen sogenannten Koordinierungsrat gegeben, der ins Leben gerufen wurde von der Opposition, unter anderem prominent besetzt durch die Literaturnobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch. Kann so etwas gelingen oder ist Lukaschenko zu stark, zu mächtig und würde sich da querstellen?
Es ist sicherlich so, dass wir eine Bewegung haben, die keine Hierarchie hat, die auch mal abgesehen von der Präsidentschaftskandidatin, keine klaren Führungskonstruktionen hat. Das ist auch in einem totalitär regierten Land schwer, so etwas aufzubauen. Wo aber eben sich hinter den gleichen gemeinsamen Zielen, Nichtanerkennung der Wahl, weg mit Lukaschenko, faire neue Wahlen, Rechtsstaatlichkeit die Bevölkerung auch quasi unabgesprochen einigen kann und geeinigt hat. Die Frage wird sein, gelingt es dieser Bewegung jetzt auch über diese Forderung hinaus, dann ein Gesicht zu geben, was in der Lage ist, die Zügel in die Hand zu nehmen und das Land dann auch tatsächlich auf einen solchen Weg zu steuern, wenn Lukaschenko nicht mehr im Amt ist. Ich persönlich glaube nicht, dass er sich im Amt halten kann.
Wenn wir uns die Proteste angucken, Lukaschenko angucken, der die Verhinderung von Unruhen fordert, die Verhaftung von Oppositionskräften und das rabiate Vorgehen der Polizei, Tote hat es auch gegeben. Haben Sie denn Hoffnung, dass sich das Land friedlich wandeln kann?
Es gab auch Szenen der Verbrüderung inzwischen zwischen Polizeibeamten oder Sicherheitskräften und den Demonstrierenden. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, auch der Staatsapparat steht nicht mehr so hinter Lukaschenko, wie das bisher der Fall war, als der Repressionsapparat noch sehr stark funktioniert hat. Und je stärker dieses Gefühl wird, auch jetzt bei den Mitarbeitern in den Ministerien, in den Sicherheitskräften, umso schwieriger wird es für Lukaschenko, diesen Druck aufrechtzuerhalten. Und wie gesagt, es besteht aus meiner Sicht die große Wahrscheinlichkeit, dass eben auch der Rückhalt, der letzte Rückhalt, den Lukaschenko noch sozusagen im Kernbereich seiner diktatorischen Herrschaft hat, dass der auch bröckelt. Und dann kann man nur hoffen, dass über Strukturen des Dialogs der weitere Weg in Belarus erörtert wird. Aber die Chancen dafür sind vor allen Dingen, wenn die Frau Timoschenko, die eigentlich ja die Wahlen gewonnen hatte, eine Führungsrolle auch tatsächlich einnehmen würde.
Ruprecht, Polens CDU, seit langem außenpolitisch aktiv. Herzlichen Dank, Herr Polens.
Bitte schön, einen schönen Abend.
Von der Außenpolitik kommen wir nach Deutschland. Die Tat verstört. Ein 30-jähriger Iraker hatte gestern Abend auf der Berliner Stadtautobahn mit einem Auto, zwei Motorräder, ein Auto gerammt sowie ein weiteres gestreift. Auch ein Rollerfahrer war betroffen. Insgesamt wurden 6 Menschen verletzt, 3 davon schwer. Die Taten sind als gezielte Angriffe auf andere Verkehrsteilnehmer zu werten. Die Staatsanwaltschaft geht nun von einem islamistisch motivierten Anschlag aus. Sebastian Engelbrecht.
Ein 30-jähriger Iraker, Designer, Absolvent einer irakischen Kunstakademie, fährt auf der Berliner Stadtautobahn mit seinem schwarzen Opel auf 2 Motorräder auf, rammt einen Pkw, streift einen weiteren. Thilo Kablitz, Sprecher der Berliner Polizei, fasst das Geschehen zusammen.
Nach diesen Verkehrsunfällen hat er sein Fahrzeug zum Stehen gebracht, ist ausgestiegen und hat eine Metallkiste, eine alte Munitionskiste aufs Dach gestellt und hat dann den Eindruck vermittelt, dass es sich um einen gefährlichen Gegenstand handeln könnte.
Die Kiste erweist sich als harmlos. Es befindet sich nur Werkzeug darin. Der Mann ruft Allahu Akbar, übersetzt Gott ist groß. Dann breitet er einen Gebetsteppich aus und lässt sich darauf nieder. Einer der ersten Polizisten am Ort, einer Ausfahrt der Berliner Stadtautobahn, so berichtet die Berliner Generalstaatsanwältin Margarete Koppers, spricht Arabisch. Er greift mutig zu, zieht den Mann von seinem Wagen weg und nimmt ihn fest. Für die Berliner Generalstaatsanwaltschaft ist die Sache klar. Der Mann hat in voller Absicht gehandelt und vermutlich aus einem islamistisch-religiösen Motiv. Martin Steltner, Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft, tritt am Nachmittag im Berliner Kriminalgericht Moabit vor die Presse. Er spricht von einer islamistischen Tatserie.
Ein Autofahrer in einem Opel-Pkw, 30 Jahre alter Mann, ist dringend verdächtig, ich will mal dieses krasse Wort verwenden, weil es angemessen ist, quasi Jagd gemacht zu haben auf Motorradfahrer vorwiegend.
6 Menschen werden verletzt, darunter 3 schwer. Einer von ihnen, ein Motorradfahrer, erleidet schwere Kopf- und Wirbelverletzungen. Er schwebt immer noch in Lebensgefahr. Generalstaatsanwältin Koppers wird am Nachmittag im Rechtsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses befragt, keine 24 Stunden nach dem Vorfall.
Das Verhalten des Beschuldigten stellt sich derzeit nach unserer Bewertung als gezieltes Anschlagsgeschehen gegen andere Verkehrsteilnehmer dar, das auf die Tötung mehrerer Personen abzielte.
Koppers betont, sie habe die Abteilung Terrorismusabwehr beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe informiert. Man stehe weiter miteinander im Kontakt. Ob Karlsruhe das Verfahren übernehme, hänge davon ab, ob der Täter wirklich aus fanatischen religiösen Motiven handelte oder ob die Tat mit seiner psychischen Labilität zu erklären sei. Auch dafür gibt es Anhaltspunkte in den Akten der Untersuchungsbehörden. Mehrere Körperverletzungsdelikte hat A. begangen, ein Flüchtling, geduldet bis Dezember 2020. Im August 2018 hat er auch Vollstreckungsbeamte angegriffen. Er sei freigesprochen worden, weil er nur zum Teil schuldfähig gewesen sei, berichtet die Berliner Generalstaatsanwältin. Mittäter habe es nach bisherigem Erkenntnisstand nicht gegeben. Aber gehörte er zu einem islamistischen Netzwerk? Margarete Koppers sagt, A. habe Kontakt zu einem sogenannten Gefährder gehabt.
Es gibt zwar einen möglichen Kontakt zu einer als Gefährder eingestuften Person aus der Zeit der Unterbringung des Beschuldigten in einer Flüchtlingsunterkunft. Wie eng dieser Kontakt war und ob es sich um mehr als flüchtige Begegnungen handelte, ist ebenso zu prüfen wie die Einbindung in etwaige Strukturen, für die bislang allerdings noch keine Hinweise vorliegen.
Der Berliner Innensenator Geisel fügt hinzu, unabhängig von dem Vorfall auf der Stadtautobahn müsse man sich bewusst sein, dass Berlin weiterhin im Fokus des islamistischen Terrorismus stehe.
Sebastian Engelbrecht berichtete, wie am Abend bekannt wurde, ist der Tatverdächtige Samad A. vorläufig in die Psychiatrie gekommen. Die Corona-Neuinfektionen in Deutschland steigen. Das liegt auch an Familienfeiern wie Hochzeiten. Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen dürfen beispielsweise seit über einem Monat 150 Menschen innen ohne Maske und Sicherheitsabstand feiern. Hygienekonzepte zur einfachen Rückverfolgbarkeit müssten eben vorliegen, so lässt es sich nachlesen. Während man also derzeit in Teilen Deutschlands ungestraft ohne Maske auskommen darf, soll es womöglich für Maskenverweigerer in Bussen und Bahnen bald ein bundesweit einheitliches Bußgeld geben. Auch darüber, wie und ob der Karneval in diesem Jahr stattfinden kann, wollen Bund und Länder morgen beraten. Stefan Dietjen fasst für uns den aktuellen Stand zum Corona-Geschehen in Deutschland zusammen.
Die Politik ringt um ihre Möglichkeiten, den anhaltenden Wiederanstieg der Infektionszahlen einzudämmen. Es geht um die Begrenzung der Teilnehmerzahl von Veranstaltungen und Feiern, um Verhaltensregeln, zum Beispiel in der Bahn und im öffentlichen Nahverkehr, und es geht um Traditionen, den Karneval. Besonders in Nordrhein-Westfalen sorgt gerade dieses Thema für Nachdenklichkeit. Anfang des Jahres waren Karnevalsveranstaltungen etwa im nordrhein-westfälischen Heinsberg Ausgangsorte für das Ausgreifen der Pandemie in Deutschland. Die Aussage von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, er könne sich Karneval in der kommenden Session nicht vorstellen, hatte gestern für Aufsehen gesorgt. Dabei ist der Gedanke keineswegs neu, erklärt heute sein nordrhein-westfälischer Kollege Karl-Josef Laumann.
Unser Ministerpräsident hat schon vor den Ferien gesagt, dass aus der Situation, die wir da an der Infektionslage hatten, er sich Karneval nicht vorstellen kann, wie wir das hier kennen. Das ist also jetzt nicht neu, du Spahn, sondern Laschet hat schon vor den Ferien auch in dieser Richtung argumentiert.
Das Thema Karneval ist in den Hochburgen wie Köln, Düsseldorf und Aachen ein kulturelles, emotionales und nicht zuletzt auch ökonomisches Thema. Säle für Veranstaltungen im Winter müssen bald gebucht, Verträge mit Künstlern, Musikern, Caterern geschlossen werden. Laumann will deswegen im September Gespräche mit den Karnevalsvereinen führen, dafür aber zunächst die Bilanz des Urlaubsendes abwarten. Die Karnevalsaktivisten ahnen unterdessen, was auf sie zukommt.
Ja, natürlich. Ich glaube, wenn man die Entwicklung betrachtet, dann können auch wir uns viele Bereiche des Karnevals nicht vorstellen. Aber der Karneval hat halt unglaublich viele Facetten.
Sagt Christoph Kuckelkorn, Chef des Kölner Festkomitees im Westdeutschen Rundfunk. Die Vereine haben ihre Session noch keineswegs ganz aufgegeben.
Der Straßenkarneval, der Kneipenkarneval, das sind so Elemente, die wir uns nicht vorstellen können. Auch Ballveranstaltungen können wir uns nicht vorstellen. Wohingegen Sitzungen und Gesetzeveranstaltungen, die mit Hygienekonzept auch sehr durchdacht sind, die auch vielleicht eher funktionieren wie ein Konzert, was ja möglich ist, können wir uns da sehr gut vorstellen.
In der Gastronomie habe man schließlich Schutzkonzepte entwickelt, die eine Öffnung von Gaststätten ermöglicht habe, sagt Kuckelkorn. Zugleich sehen Politik und Gesundheitsämter mit Sorge, wie schwer Regeln und Selbstverpflichtungen aller Orten durchzuhalten sind. In Berlin droht der Senat mit verschärften Kontrollen und Sanktionen bis hin zur Schließung von Gaststätten und Bars, in denen Abstandsgebote und Registrierungspflichten nicht eingehalten werden. Auch in Bussen und Bahnen sorgen achtlose Fahrgäste ohne Mund- und Nasenschutz für Verdruss. Die Zweifel, ob reine Appelle noch genügen, wachsen auch bei Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer.
Wir müssen jetzt die Regeln einhalten und das geht nur mit Kontrollen. Deswegen hat die Deutsche Bahn auch verlautbart, dass die Kontrollteams verdoppelt werden,
sagte Scheuer im ARD-Fernsehen und sprach sich für bundeseinheitliche Bußgelder bei Verstößen gegen die Maskenpflicht aus. In zahlreichen Bundesländern stehen unterdessen die landesrechtlichen Obergrenzen für Veranstaltungen auf dem Prüfstand. Höchstteilnehmerzahlen für Konzerte, Familienfeiern, Sportereignisse sollen konkretisiert werden. Auch hier wächst mit dem Anstieg der Infektionszahlen der Druck auf bundeseinheitliche Regeln. Neue Stellschrauben jedenfalls sind nötig, denn, so sagt NRW-Gesundheitsminister Laumann,
wir können nie wieder einen Lockdown machen, wie wir ihn früher gemacht haben. Wir müssen ihn auch nicht mehr so machen. Wir würden es wirtschaftlich nicht überstehen.
Wirtschaft und Schulen, sagt Laumann, müssten am Leben gehalten werden und fordert dann einmal mehr solidarisches Verhalten aller ein.
Stefan Dietjen berichtete aus Berlin. Es ist 23.35 Uhr gerade geworden. Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung Das war der Tag. Wir machen weiter mit den Kurzberichten und bleiben bei Corona. Nach der Corona-Testpanne bei Urlaubsrückkehrern hat sich Bayerns Gesundheitsministerin Hummel heute im Landtag gerechtfertigt. Die Opposition wirft ihr vor, zu spät auf bekannte Probleme gehandelt zu haben. Hunderte Infizierte waren zunächst nicht über ihren Befund informiert worden. Eva Lell.
Anders als bei öffentlichen Auftritten letzte Woche wirkte Gesundheitsministerin Melanie Hummel vor dem Gesundheitsausschuss konzentriert und erklärte klar ihre Sicht auf die Corona-Panne. Sie räumte Fehler ein, entschuldigte sich und verteidigte die Strategie der Staatsregierung, auch das Tempo. Ohne die Teststationen an Autobahnen, Bahnhöfen und Flughäfen hätten sich viele gar nicht testen lassen, so die Ministerin. Staatskanzleichef Florian Herrmann, der Corona-Beauftragte der Staatsregierung, betonte, dass Bayern vorangegangen sei. Ein Verzug sei nicht verantwortbar gewesen. Er verteidigte auch Ministerpräsident Markus Söder mit den Worten, wenn es einen gibt, der nicht zögert, dann ist das der bayerische Ministerpräsident. Die Staatskanzlei und der Regierungschef hätten erst vor einer Woche von der Dimension der Panne erfahren, 2 Tage nachdem Ministerin Hummel Kenntnis hatte. Die Opposition kritisierte, die Staatsregierung sei schlecht vorbereitet gewesen und die Öffentlichkeit hätte besser informiert werden müssen. Hätten die Teststationen von Anfang an mit einer Software ausgestattet werden können, offenbar gab es Angebote, diese Frage konnte Hummel nicht beantworten.
Die parteinahe Stiftung der Partei Alternative für Deutschland erhält vorerst keine Unterstützung vom Staat. Sie pocht auf eine Zahlung von rund 1,5 Millionen Euro. Die Verfassungsrichter haben den Eilantrag aus formellen Gründen nun abgelehnt. Bernd Wolf.
Es ist bereits der zweite erfolglose Versuch der AfD, staatliche Zuschüsse für ihre parteinahe politische Stiftung zu erhalten. Die AfD-nahe Desiderius Erasmus Stiftung e.V. unter Vorsitz der Ex-CDU und vertriebenen Funktionärin Erika Steinbach verlangt vom Bund Globalzuschüsse zu ihrer, Zitat, gesellschaftspolitischen und demokratischen Bildungsarbeit. Genauso wie die etablierten politischen Stiftungen, etwa von der CDU die Konrad-Adenauer-Stiftung, die Heinrich Böll der Grünen oder von der SPD die Friedrich-Ebert-Stiftung. Nach dem Eilantrag der AfD sollte das Verfassungsgericht für die Haushaltsjahre 2018-2019 die Zahlung von knapp 1,5 Millionen Euro anordnen. Allerdings wählte die Partei dafür eine falsche Klageart, so die höchsten deutschen Richter. Im sogenannten Organstreitverfahren sei eine solche Rechtsfolge generell nicht vorgesehen. Die AfD beantragte auch, 3 Richter wegen Befangenheit auszuschließen, darunter Ex-Präsident Voskuhle. Die 3 hätten schon im ersten Verfahren letztes Jahr der Desiderius Erasmus Stiftung Zuschüsse nicht zugesprochen. Auch diesen Antrag verwarf das Verfassungsgericht. Vom Tisch ist die Sache noch nicht. Die AfD verfolgt ihr Ziel weiter, über kurz oder lang aus dem Staatssäckel Zuschüsse für ihre Stiftung zu bekommen.
Die deutsche Börse hat Veränderungen bei der Zusammensetzung des DAX bekannt gegeben. Das insolvente Unternehmen Wirecard muss eben jenen verlassen. Jan Plate.
Der Münchner Zahlungsdienstleister Wirecard fliegt aus dem DAX. Damit ist ein dunkles Kapitel der DAX-Geschichte beendet. Einige hätten sich den Rauswurf schneller gewünscht, um Schaden vom Finanzplatz abzuwenden. Die deutsche Börse verwies auf ihr bisheriges Regelwerk: Kontinuität. Ohne schnelle Überraschungen. wobei Wirecard aus anderen Aktienindizes schon schneller ausgeschlossen wurde. Nun also setzt die deutsche Börse ihr geändertes Regelwerk um. Insolvente Unternehmen können innerhalb zweier Handelstage ausgeschlossen werden. Das bedeutet, Wirecard wird kommenden Montag durch den Berliner Internet-Essenslieferanten Delivery Hero ersetzt. Manche loben, damit steigt ein modernes Internetunternehmen auf. Andere fragen, hält der Boom beim momentanen Corona-Gewinner auch später an? Außerdem hat Delivery Hero bisher noch keinen Gewinn gemacht und weiß bisher selber nicht, wann das der Fall ist. In Deutschland hat Delivery Hero im Moment kein Geschäft. Da wünscht sich mancher auf dem Börsenparkett weitere Änderungen am Regelwerk der deutschen Börse.
Und da kommen wir nun hin. Willkommen zur Börse, wie es in Frankfurt aussah, Bianca von der Au.
Die Zeichen mehren sich, dass sich die hiesige Wirtschaft nach dem Corona-bedingten Lockdown so langsam wieder erholt. Aufträge im verarbeitenden Gewerbe nahmen im Juni gegenüber dem Vormonat um 1,4% zu. Auch andere Konjunkturdaten deuteten zuletzt auf eine Erholung der Industrie hin. Dem DAX gab das heute leichten Aufwind. Er konnte seine Vortagsverluste wettmachen und ging mit 12.977 Punkten, einem Plus von 0,7%, aus dem Handel. Die magische 13.000er-Marke knackte er aber nicht. Denn die zugleich steigenden Zahlen der Corona-Neuinfektionen trüben die Stimmung der Anleger. Ungeachtet dessen geht in den USA die Kursrallye der Tech-Werte weiter. So schreibt Apple erneut Wall Street-Geschichte. Der Börsenwert des iPhone-Riesen ist zum ersten Mal über die Schwelle von 2 Billionen US-Dollar gestiegen. So hoch wurde noch nie ein US-Unternehmen gehandelt. Generell profitieren die amerikanischen Technologiegiganten von den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Das billige Geld der Notenbanken sowie der Run auf alles Digitale macht Amazon, Google, Microsoft und Co. zu Gewinnern der Stunde. Da kann unser export- und industrielastiger DAX kaum mithalten, zumal der Euro fast täglich stärker wird und die Exportwerte dadurch noch mehr in die Defensive geraten.
Diese Krise ist nicht vom Himmel gefallen. Seit Jahren wird in Mali im Westen Afrikas von Terroristen geplagt. Erst vor kurzem wurde der Ruf nach einem Rücktritt des Präsidenten daher immer lauter. Nun haben einige Militärs die Dinge selbst in die Hand genommen. Noch in der Nacht hatte der malische Präsident in einer Fernsehansprache seinen Rücktritt erklärt. Nur wenige Stunden zuvor war er in seiner Residenz in der Hauptstadt Bamako von Soldaten festgesetzt worden, samt seinem Premierminister. Dunja Sadaki über die Hintergründe.
Die Straßen der malischen Hauptstadt Bamako sind heute deutlich ruhiger. Gestern noch jubelten dort Menschen den vorbeifahrenden, dick gepanzerten Militärfahrzeugen hinterher. Auf den Straßen begrüßten viele den Militärputsch, sowie Modibo Maiga aus der Hauptstadt Bamako.
Si on doit l'appeler un coup d'état.
Wenn wir es einen Putsch nennen wollen, war dies ein zivilisierter, ein Putsch ohne Blutvergießen, ohne große Unruhen. Das begrüße ich. Der Militärputsch setzte am Ende das durch, was die Mitglieder der Protestbewegung M5 seit Monaten auf den Straßen gefordert hatten. Den Rücktritt von Präsident Keita, dem sie unter anderem vorwerfen, er habe die Sicherheitslage im Land nicht in den Griff bekommen. Die Situation vom Dienstag sei erwartbar gewesen, sagt der Jurist Abdrahman Sissé aus Bamako. Wenn man sich bewusst macht, dass die Machtinhaber lange Zeit die Ohren verschlossen haben, dass sie nicht mit uns kommunizieren, war das Überleben der Nation auf dem Spiel. Daher überrascht mich das nicht. Im Gegenteil, denn es scheint, dass den härtesten Preis unsere Schwestern und Brüder des Militärs zahlen.
C'est d'abord nos frères et sœurs militaires qui sont sur le terrain.
Damit spricht Sissé die schlechte Sicherheitslage im Land an. Obwohl über 10.000 internationale Soldaten im Land im Antiterrorkampf agieren, verüben Dschihadisten weiterhin Anschläge. Ihr Ziel, Zivilisten, aber auch immer wieder das malische Militär. Die internationale Gemeinschaft befürchtet, dass die Lage in Mali noch instabiler wird und dass das den Extremisten in die Hände spielt. Eigentlich bräuchte Mali dringend Reformen für Bildung, Arbeit, Gesundheit, von Sicherheit ganz zu schweigen. Das könnte jetzt noch schwieriger werden, sagt Thomas Schiller von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Bamako.
Wir haben eine Regierung, die nie in der Lage war, wirklich für Stabilität in dem Land zu sorgen. Und jetzt haben wir eine Situation, wo diese politische Krise jede weitere Bemühung zur Stabilisierung des Landes blockiert durch diesen Militärputsch. Es steht zu befürchten, dass die Sicherheitskrise, die nicht nur Mali betrifft, sondern die gesamte Sahelregion, durch diesen Militärputsch weiter sich verschärfen könnte.
Und damit wird die Situation nicht nur für Zivilisten, sondern für Soldaten vor Ort gefährlicher. Schon jetzt gilt der UN-Einsatz der MINUSMA als gefährlichster Blauhelm-Einsatz der Welt. Daran beteiligt sich auch die Bundeswehr. Über 900 Soldatinnen und Soldaten unterstützen die MINUSMA und bilden im Rahmen einer EU-Mission malische Sicherheitskräfte aus. Laut einem Sprecher der Bundeswehr sind die deutschen Soldaten angewiesen worden, in ihren Stützpunkten zu bleiben. Allerdings seien sie zurzeit von der Lage vor Ort nicht betroffen. Auch wenn gestern noch viele Menschen in Mali in den Straßen dem Militär zujubelten, ist nicht klar, wie das Militär nun weitermachen will. Die Putschisten haben angekündigt, sich an geschlossene internationale Abkommen halten zu wollen. Neuwahlen sollen stattfinden. Wann und wie, das ist wie so vieles in Mali heute noch unklar.
Erster Tag nach dem Militärputsch in Mali, Dunja Sadaki berichtete. Wir blicken auf die USA. Offiziell nominiert ist er schon. Joe Biden wird für die Demokraten am 3. November als Präsidentschaftskandidat gegen Amtsinhaber Donald Trump antreten. In diesen Tagen läuft der Nominierungsparteitag der Demokraten virtuell. Unter anderem will die Partei mit prominenten Rednern noch ordentlich für Biden werben. In dieser Nacht tun dies unter anderem der frühere Präsident Barack Obama und die Kandidatin als Vizepräsidentin Kamala Harris. Harris soll in dieser Nacht ebenso offiziell nominiert werden. Biden hatte erst vor wenigen Tagen verkündet, mit ihr gemeinsam gegen Donald Trump und Mike Pence antreten zu wollen. Wer aber ist sie, Kamala Harris? Kerstin Zilm mit einem Porträt über die 55-jährige Kalifornierin.
Radikal links oder wankelmütig, verrückt oder klug, fies oder fürsorglich. Kamala Harris passt in keine Schublade. Nur eins ist sicher. Auf ihrem beruflichen Weg hat die Tochter einer Krebsforscherin aus Indien und eines Wirtschaftswissenschaftlers aus Jamaika mehrfach Geschichte gemacht. Erste Bezirksstaatsanwältin von San Francisco und erste Schwarze im Amt.
Harris is the first female.
Erste Frau, erste Afroamerikanerin, erste asiatische Amerikanerin als Justizministerin von Kalifornien.
Kamala Harris is already making history.
Die weibliche Barack Obama.
Observers, the female Barack Obama.
Geboren wurde Kamala Harris am 20. Oktober 1964 in Oakland bei San Francisco. Aufgewachsen ist sie in der Unistadt Berkeley, wo sich ihre Eltern der Bewegung für Bürgerrechte und Frieden anschlossen. Kamala und ihre jüngere Schwester Maya waren bei Demonstrationen im Kinderwagen immer mit dabei. Ihre Mutter bezeichnet Kamala Harris als wichtigsten Einfluss in ihrem Leben. Wegen ihres Sinns für Gerechtigkeit, ihrer hohen Arbeitsmoral, ihrer Koch- und Tanzleidenschaft. Harris schreibt über die Beziehung in ihrem Kinderbuch »Superhelden sind überall«.
My mom was a superhero because she made me feel special.
Meine Mutter war ein Superheld, weil sie mir das Gefühl gab, etwas Besonderes zu sein. Ihretwegen habe ich geglaubt, dass ich alles tun kann, was ich will.
I could do anything.
Kamala Harris wollte Recht studieren. Das tat sie an einer traditionellen Hochschule für Afroamerikaner in Washington, D.C. und kam dann zurück nach Kalifornien. 2003, nicht mal 40 Jahre alt, wurde sie zur Bezirksstaatsanwältin von San Francisco gewählt, unterstützt von Polizei- und Gefängnisgewerkschaften. Harris stellte sich gegen die Bestrafung von Polizeieinsätzen mit tödlichem Ausgang und griff hart gegen gewalttätige Kriminelle durch. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir diese Straftäter hinter Gitter bringen müssen. Sie entwickelte gleichzeitig ein Resozialisierungsprogramm für nicht gewalttätige Verbrecher, das zum nationalen Vorbild wurde. Wir haben Partner vor Ort gefunden, die helfen, dass die meist jungen Straftäter ihren Schulabschluss nachmachen können, lernen, gute Eltern zu sein, ein Handwerk lernen. Die Zahl der Knastrückkehrer ist durch das Programm von 54% auf weniger als 10 zurückgegangen. Harris lehnt die Todesstrafe ab und forderte sie nie als Staatsanwältin von San Francisco, selbst als sie nach dem Mord an einem Polizisten unter starken Druck kam. Doch als sie 2011 Justizministerin von Kalifornien wurde, unterstützte sie keine Initiative zur Abschaffung der Todesstrafe. Heute fordert sie ein landesweites Moratorium der Strafe und umfassende Polizeireformen. Ihr erstes wichtiges Treffen mit Joe Biden hatte Kamala Harris am 3. Januar 2017. Unter Leitung des damaligen US-Vizepräsidenten leistete sie den Schwur als Senatorin von Kalifornien im US-Kongress, wo sie sich schnell einen Namen als scharfe Fragestellerin von Trump-Loyalisten machte. Die Bibel hielt dabei Douglas Emhoff, Anwalt aus Los Angeles, den sie 3 Jahre vorher heiratete und damit Stiefmutter seiner beiden Kinder wurde. Gerade mal 2 Jahre später gab Harris ihre Kandidatur für das US-Präsidentschaftsamt bekannt, galt erst als Favoritin, verlor aber schnell an Momentum und beendete ihr Rennen im Dezember 2019. Für das Amt der Vizepräsidentin, da ist sie sicher, braucht sie Eigenschaften, die in ihrem Buch nur Superhelden haben.
Are you kind and brave? Are you curious?
Bist du nett, mutig und neugierig? Bist du eine gute Freundin? Teilst du, was du hast? Arbeitest du hart? Bist du fair? Hilfst du anderen? Du wirst zur Heldin, wenn du die beste Version von dir selber bist.
Sagt Kamala Harris, Kerstin Zilm berichtete. Zum Ende der Sendung geht unser Blick nochmal auf Berlin. Das Bundeskabinett hatte sich heute unter anderem mit dem Klimaschutzbericht der Bundesregierung für das vergangene Jahr befasst. Um fast 36% sind die CO2-Emissionen verglichen mit dem Stand von 1990 gesunken. Als Folge der Corona-Krise rückt damit das Ziel von -40% für das laufende Jahr in greifbare Nähe. Umweltverbände sind dennoch nicht zufrieden, fordern Nachbesserungen am Klimaschutzprogramm der Bundesregierung. Barbara Schmidt-Matern berichtet.
Um 6,3% ist der Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase im Jahr 2019 gesunken, verglichen mit dem Vorjahr. Das ist das Ergebnis des neuen Klimaschutzberichts, den die Bundesregierung jährlich vorlegen muss und der nun am Morgen im Bundeskabinett beraten wurde. Die Zahlen, die zunächst positiv klingen, hält Martin Kaiser aber längst nicht für ausreichend. Die schwarz-rote Bundesregierung versage beim Klimaschutz, urteilt der Greenpeace-Geschäftsführer im Gespräch mit unserem Hauptstadtstudio.
Am dramatischsten ist die Entwicklung im Verkehrsbereich, wo der Stillstand seit 25 Jahren durch diese Zahlen nochmal manifestiert wird.
Tatsächlich sind die Emissionen auf Deutschlands Straßen gegenüber dem Jahr 2018 wiederum leicht gestiegen. Jedoch ging Verkehrsminister Andreas Scheuer darauf zunächst mit keiner Zeile ein. Im ARD-Morgenmagazin warb der CSU-Politiker angesichts der Corona-Krise dafür, trotzdem wieder mehr Bus und Bahn zu fahren. Dass dies auch dem Klimaschutz dient, erwähnte Scheuer mit keinem Wort. Stattdessen benennt der Greenpeace-Geschäftsführer seine Forderungen.
Wir brauchen im Verkehrsbereich eine Elektroquote für die Automobile und ein Ausstiegsdatum für den Verbrennungsmotor 2025. Es kann nicht sein, dass ein Unternehmen wie VW noch 2026 eine Produktionsplattform bauen will, die für weitere 15 Jahre die Produktion von fossilen Autos garantiert. Das kann es nicht sein.
Seinem Ziel, den CO2-Ausstoß bis zu diesem Jahr um 40% zu senken, kommt Deutschland jetzt immerhin ein Stück näher. Der Rückgang lag im vergangenen Jahr bei 35,7% im Vergleich zum Ausstoß im Jahre 1990. Die Umweltverbände und auch viele Entwicklungsorganisationen fordern dennoch deutliche Nachbesserungen, sowohl beim neuen nationalen Klimaschutzprogramm 2030 als auch bei der Umsetzung europäischer Ziele. Bundesumweltministerin Svenja Schulze fordert dies ebenfalls. Bereits im März, kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie, kündigte sie an:
Das, was wir bisher machen, reicht nicht, um Mitte des Jahrhunderts treibhausgasneutral zu sein. Das heißt, wir müssen was drauflegen, wir müssen mehr machen. Im Detail diskutieren wir das jetzt.
Mittlerweile hat Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft übernommen, doch noch ist völlig offen, ob Fortschritte im Klimaschutz gelingen. Covid-19 hat alle politischen Bemühungen, die Erderwärmung aufzuhalten, völlig ausgebremst. Wirkung zeigt allerdings der europäische CO2-Preis für Kohlekraftwerke. Abschaltungen und kürzere Laufzeiten wirken sich im neuen Klimaschutzbericht positiv aus, ebenso die verstärkte Nutzung von Wind- und Sonnenenergie. Die Umweltverbände verweisen auf weitere dringend notwendige Maßnahmen während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft.
Allein die Agrarreform, die jetzt auf europäischer Ebene beschlossen werden soll, soll für weitere 7 Jahre die katastrophale Agrarpolitik dieser Bundesregierung fortschreiben. Und da sagen wir, das kann keine verantwortungsvolle Politik sein, das muss sich ändern.
Meint Martin Kaiser, Geschäftsführer von Greenpeace Deutschland. Am morgigen Donnerstag werden wohl erneut mahnende Worte fallen. Angela Merkel empfängt dann im Kanzleramt Greta Thunberg und weitere Klimaaktivistinnen aus ganz Europa.
Barbara Schmidt-Matern berichtete. Willkommen zur Presseschau. Tobias Zieners Autor, Volker Hengst trägt sie vor.
Die Kommentatoren der Zeitungen blicken auf die Entscheidung der Europäischen Union, das Wahlergebnis in Belarus nicht anzuerkennen. Dazu schreibt die Süddeutsche Zeitung: Es gibt einen Unterschied zwischen der politischen Symbolik, die in der Erklärung aus Brüssel steckt, und der politischen Praxis. Symbolisch ist es absolut richtig, die Wahl nicht anzuerkennen. Das Ergebnis ist gefälscht und damit wertlos. Praktisch ist der Einfluss der EU auf die Entwicklung in Belarus gering, zumal Präsident Lukaschenko sich nicht auf einen Dialog einlassen will. Der Mannheimer Morgen führt aus: Die EU hat bei ihrem Sondergipfel das Kunststück geschafft, dem belarussischen Volk die moralische Hoheit über ihr Land zurückzugeben, ohne sich in die inneren Angelegenheiten einzumischen. Mehr war nicht zu erwarten, mehr wäre aber auch unsinnig gewesen. Die Wochenzeitung Die Zeit sieht es so: Wenn der belarussische Präsident Lukaschenko nicht begreift und die überfälligen Neuwahlen torpediert, dann darf man ihn nicht weiter als Staatsoberhaupt anerkennen. Seine Wahl war gefälscht. Und sollten Lukaschenko und der russische Präsident Putin die Sache gemeinsam militärisch lösen wollen, dann käme die EU um eine Neuauflage von Sanktionen nicht herum, die sie schon 2015 gegen Russland wegen des Kriegs in der Ukraine verhängte. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe sind folgender Meinung: In einem Land, das seit bald 3 Jahrzehnten von Furcht, Willkür und politisch motivierter Gewalt geprägt ist, ist das Aufbegehren gegen den autoritären Machthaber ein mutiger Schritt. Es ist richtig und wichtig, dass die Staatschefs der Europäischen Union sich nach ihrem Sondergipfel in Brüssel demonstrativ und geschlossen auf die Seite der friedlich Protestierenden in Belarus stellen. Bundesgesundheitsminister Spahn hat wegen der Coronavirus-Pandemie Bedenken, im kommenden Winter Karnevals- und Faschingsfeiern zuzulassen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung notiert: Die Verteidiger der 5. Jahreszeit sollten nicht so tun, als versetze der Warnschuss alle kulturbeflissenden Deutschen in Schockstarre, weil ihnen eine lebenswichtige Errungenschaft vom Staat verwehrt wurde. Unnötig war schon der Urlaub in Risikogebieten. Bevor nun ähnlich verantwortungslos gefeiert wird, sollten erst einmal unbeschwerte Besuche in Altenheimen wieder möglich sein, sollten Eltern ihre Kinder sorglos in Schulen und Kindergärten schicken können. Die Pforzheimer Zeitung meint: Eine Faschingsfeier im nordrhein-westfälischen Gangelt im Kreis Heinsberg war am 15. Februar die Geburtsstunde der deutschen Corona-Pandemie. Vor diesem Hintergrund kann niemand die Faschingssaison 2021 ernsthaft so feiern wollen wie immer.
Die Presseschau von Tobias Zien als Autor, Volker Hengst als derjenige, der sie vorgelesen hat. Vielen Dank dafür. Das war's von uns. Das war's mit Das war der Tag. Morgen früh ab 5:15 geht es an dieser Stelle weiter mit den Informationen am Morgen. Auch dort Thema die Geschehnisse in Belarus. Am Mikrofon dieser Sendung war für Sie Daniel Heinrich. Kommen Sie gut durch die Nacht.